Herzlich willkommen im Perspektivenkarussell,
dem Podcast zur sozialen Dreigliederung.
Wir sind Paula
und Martha
und Jonas. Und wir studieren gerade zusammen in einem freien Forschungsstudium zur sozialen Dreigliederung und möchten versuchen, über diesen Podcast die Möglichkeit zu bieten, an unseren Forschungsthemen mitzuhören und auch hoffentlich mitzudenken. Und uns ein bisschen darin zu üben, über unsere Forschung eben auch zu sprechen.
Genau, und ein Anliegen, was wir mit unserer Forschung haben, ist uns ein bisschen dem anzunähern, zu verstehen, was für Dynamiken eigentlich im Sozialen wirken. Weil ich finde, dass die Begriffe und Vorstellungen, die wir über uns über das Soziale bilden, die haben eigentlich auch direkt einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir unser gemeinsames Zusammenleben gestalten. Dass sozusagen, wie ich über das Soziale denke und wie ich im Sozialen handle, da ein ganz großer Zusammenhang besteht. Und wenn ich mir sozusagen eigentlich unzulängliche Begriffe oder Vorstellungen da bilde, dann kann ich auch nicht, habe ich einfach einen begrenzten Handlungsspielraum oder kann vielleicht nicht genau so handeln, wie ich es gerne möchte.
Mhm. Ja, ich finde es auch sehr spannend an der sozialen Dreigliederung, dass sie mir hilft, mehr zu verstehen, was die Zusammenhänge sind, weil ich den Eindruck habe, sie schafft es irgendwie, den Schritt zu machen, die Sachen aus einer etwas größeren Perspektive anzugucken. Dass man nicht so doll in den einzelnen Problemen stecken bleibt und die Sachen aus der Dynamik heraus anschaut, aus der sie entstanden sind. Weil häufig ist es ja so, dass Probleme aus einem bestimmten Denken entstehen und wenn wir sie dann mit genau diesem Denken versuchen zu lösen, funktioniert das meistens nicht. Und eben diesen Schritt, wirklich einen Perspektivwechsel zu machen und die Sache von einem größer geordneten Ausblickspunkt eigentlich anzugucken, finde ich sehr interessant. Ich finde, das wird auch sehr deutlich, wenn man sich ein bisschen mit dem politischen Tagesgeschehen beschäftigt, wie schwierig das ist, dann bestimmte Probleme anzugehen. Zum Beispiel wird ja sehr viel von Bürokratieabbau gesprochen eigentlich und jeder kennt das Problem, dass man zu zig Ämtern rennen muss und 1000 Zettel ausfüllen muss und es dauert alles ewig langsam. Und das jetzt aber, das scheinbar sehr schwierig zu sein scheint, daran wirklich was zu ändern. Und so abwegig ist es ja auch gar nicht, wenn man jetzt aus diesem bürokratischen Denken heraus versucht, das zu lösen und dass die Bürokraten eigentlich sich selber abschaffen sollen. Mhm. Dann merkt man schon, dass es gar nicht so einfach ist. Und weil es gibt ja auch einfach sehr viele Gründe, warum man bestimmte Regeln aufstellt und aus diesem Denken, aus diesem bürokratischen Denken, aus dem sie entstanden sind, sind sie einfach nicht zu lösen. Und das gilt, glaube ich, auch für viele andere Sachen, dass es hilft, diesen Schritt zurückzumachen und die Sachen nochmal von einer anderen Perspektive anzugucken. Und, ja.
Ja, und du hast gerade von einer anderen Perspektive gesprochen, aber eigentlich ist das Coole an der Dreigliederung, dass sich ja sogar mehr als eine andere Perspektive ergibt.
Ja, stimmt, dass wir drei andere Perspektiven eigentlich haben, um auf die Sachen zu schauen.
Mhm. Aber genau, vielleicht nochmal mit dem Wort soziale Dreigliederung können vielleicht erstmal auch noch nicht so viele was anfangen. Was verbirgt sich denn eigentlich dahinter?
Ja, der Begriff soziale Dreigliederung oder früher auch manchmal Dreigliederung des sozialen Organismus kam auf zum Ende des Ersten Weltkriegs, eigentlich durch Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie und Waldorfschulen, Demeter, Lebensmittel und viel mehr und eben auch diese sozialen Dreigliederung, der eben auch gemerkt hat damals während des Ersten Weltkriegs, wir sind eigentlich durch unzulängliches Verständnis vom Sozialen, hat sich ein Weltkrieg ergeben und wir können jetzt auch nicht die Problematik lösen, indem wir einfach so weitermachen und sagen, die und die und die sind schuld am Krieg, die Entente ist schuld, dann vielleicht aus deutscher Perspektive oder wer auch immer ist schuld, sondern eigentlich, welche in welcher Dynamik stecken wir drin und wie kann man es schaffen, in der Neuzeit jetzt wirklich auch dem Sozialen mit dem Verständnis nachzukommen und eine gemeinsame Urteilsgrundlage zu finden. Es waren damals ja noch sehr viele, wie nennt man das, nicht diktatorische, aber
autokratische,
ja, monarchische, vielleicht teilweise auch diktatorische, aber vor allen Dingen einfach Einzelherrschaftssysteme und gleichzeitig ein großer Drang nach Demokratisierung und eine Grundlage, die Steiner meinte, braucht man, ist zu schauen, wie kann man gemeinsam im Sozialen eigentlich erkenntnis- und urteilsfähig werden. Und da hat er drei verschiedene Methodiken benannt, eben weil er meinte, man braucht verschiedene Perspektiven. Und die Wirtschaftsleben, Geistesleben und Rechtsleben benannt. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen präzisieren willst dazu, Martha.
Genau, vielleicht, dass eben in diesen drei Gebieten, die Jonas jetzt schon benannt hat, es geht sozusagen nicht darum, irgendwie das Rechtsleben, was zum Beispiel das, was man so allgemein als das Politische oder Staatliche kennt, muss so und so organisiert sein, sondern wie wir das organisieren können, ist demokratisch. Oder im Geistesleben zum Beispiel, das könnte man so grob umfassen, als alles, was mit den individuellen Fähigkeiten des einzelnen Menschen zu tun hat, dass da ist zum Beispiel das Demokratische nicht die richtige Urteilsfähigkeit, weil das dem einzelnen Menschen gar nicht gerecht werden kann, sondern da genau muss eben eigentlich ein freies Verständnis vorhanden sein. Und im Wirtschaftsleben, wo genau alle beteiligt sind, entweder als Produzierende oder als Konsumierende oder als Händler zwischen den beiden, da hat Steiner sozusagen den Vorschlag der Assoziation gemacht, damit man genau guckt, was die Bedürfnisse sind und wie man in der Produktion diesen Bedürfnissen zum Beispiel gerecht werden könnte.
Und das ist erstmal eben eine Gliederung, oder er meint, man muss das lernen zu differenzieren. Und das ist vielleicht der Schritt, den man auch schon relativ schnell hinbekommen kann. Was ist jetzt eher eine individuelle Frage, was ist eher eine Frage, wo man die verschiedenen wirtschaftlichen Perspektiven braucht, was ist eine Frage, wo man eigentlich in ganz alle Stimmen gleich wertet und dann auch ein für alle gleiches, verbindliches Urteil am Ende fällt im Demokratischen. Und die interessantere Frage ist dann eigentlich, wie wirken die wieder aufeinander? Mhm. Also das ist nicht einfach, man trennt die Gebiete und dann ist Ruhe, sondern natürlich wirken die sich aufeinander aus und sie können sich irgendwie weniger produktiv aufeinander auswirken und sie können sich aber auch so aufeinander auswirken, dass sie sich eben gegenseitig erst ermöglichen. Dass es einen rechtlichen Schutz vor Diebstahl gibt, ist eine große Notwendigkeit für die Wirtschaft, mhm, oder dass es ein eigentlich, ja, das ist alle möglichen Schütze vor Mord und Totschlag sind auch für die anderen natürlich eine Voraussetzung. Oder ja, auch ein Schutz vor Übergriffigkeit der Wirtschaft ist eine Voraussetzung dafür, dass es überhaupt ein freies Geistesleben geben kann.
Mhm. Ja, zum Beispiel eine Begrenzung dann der Arbeitszeiten oder bestimmte Schutzvorschriften, dass die Menschen nicht ausgebeutet werden, dass sie überhaupt noch ein Leben außerhalb ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten führen können. Und dann nicht so in Zwänge eingespannt werden.
Mhm. Was ich vielleicht noch ganz schön finde, so als Charakteristik, dass im Geistesleben sozusagen eigentlich der Einzelne was zu geben hat den anderen. Also zum Beispiel in unserem Studium, wenn jemand ein Buch gelesen hat und wir uns dafür interessieren, okay, was hast du da eigentlich gerade gelesen? Weil du hast sozusagen da etwas mehr als wir und kannst uns das erzählen. Dass da sozusagen genau eigentlich der Einzelne vielen etwas zu geben hat. Und dann im Rechtsleben, wir sind alle drei mündige, erwachsene Menschen, wir können alle gleichermaßen darüber entscheiden, was in unserer Gesellschaft verboten sein soll oder nicht. Oder wir können alle wählen gehen. Mhm. Und in der Wirtschaft bin ich eigentlich als Einzelner darauf angewiesen, von den anderen etwas zu bekommen. Also als Studierende ist das vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Lage, aber auch wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite zum Beispiel als Bäckerin, dann kann ich Brot herstellen für die anderen, aber ich bin zum Beispiel darauf angewiesen, dass ich Kleidung von den anderen bekomme, dass jemand Lehrer oder Lehrerin ist für meine Kinder, und ich habe eigentlich ganz viele Bedürfnisse, die nur von vielen anderen befriedigt werden können.
Ja, und ich selber befriedige eigentlich gar nicht meine eigenen Bedürfnisse, sondern die der anderen.
Ja.
Dass da so durch die moderne Arbeitsteilung überhaupt erst möglich ist, dass wir in einem viel größeren Umfang auch die Bedürfnisse von uns gegenseitig befriedigen können. Ja, und ich finde auch noch einen sehr schönen Aspekt, oder eigentlich einen sehr wichtigen Aspekt, dass man sich auch klar machen kann, dass der Staat nicht der einzigste Akteur ist, der eine Zusammenarbeit ermöglicht, gesamtgesellschaftlich gesehen, der Probleme angehen kann, die alle betreffen, sondern dass durch die Dreigliederung die Möglichkeit aufgezeigt wird, dass wir genauso auch in dem Bereich, den Martha jetzt als Geistesleben beschrieben hat, dass wir da auch eine Form der Zusammenarbeit wirklich finden, dass da nicht einfach jeder auf sich selber gestellt ist und man so sagt, ja, Staat und alles andere ist Privatsache, sondern dass da eben eine andere Form der gesellschaftlichen Zusammenarbeit möglich ist, die ganz auf das Vertrauen zwischen den Menschen beruhen muss. Weil wenn ich jetzt etwas zu geben habe, wie du das beschrieben hast, wenn ich irgendwie eine Erkenntnis habe und zum Beispiel besondere Einsichten dahin, wie jetzt man besser mit der Natur umgehen kann, dass die Landwirtschaft besser produzieren kann und ja, Ressourcen sparen, da mit der Natur umgehen kann, dann bin ich darauf angewiesen, dass die Bauern mir auch zuhören und dass sie das Vertrauen haben, diese Erkenntnis auch aufzunehmen, wenn sie denn auch wirklich gut ist. Und dass dieses Vertrauensverhältnis eigentlich etwas sehr Fragiles ist und dadurch gestört werden kann, wenn das Vertrauen ausgelagert wird. Wenn ich jetzt eigentlich, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt staatliche Autoritäten habe, die sagen, nur Professoren mit der und der Laufbahn und den Titel dürfen überhaupt was sagen, was dann auch die Bauern als eine sinnvolle Erkenntnis über die Landwirtschaft akzeptieren. Das ist jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber das ist, daran mündet ja eigentlich das ganze Titelwesen, und dass das eigentlich verhindert, dass wirklich ein Vertrauen zwischen den Menschen besteht und dann aber auch aus einer Erkenntnis heraus, aus einem begründeten Vertrauen eigentlich die Sache aufgenommen wird. Weil so, wenn ich das Vertrauen in äußere Autoritäten auslager, dann vertraue ich blind eigentlich. Und wer sagt mir, dass der Staat da besser urteilen kann an der Stelle als ich selber? Oder als der sich jetzt eben mit der Natur beschäftigt hat und da eine neue Methode entwickelt hat.
Beziehungsweise auch nicht der Staat urteilt, sondern eben welche Person auch immer diesen Professorentitel vergeben hat und welche Person dann der Person wieder die...
Ja, also das stimmt. Gibt's das ist ja
vielleicht gibt es ja Kontrollmechanismen, aber eigentlich ist der Versuch immer eine Auslagerung von Urteilsfähigkeit. Ne? Also ich vertraue dir nicht, weil ich den Eindruck habe, du hast was zu sagen, sondern ich bekomme die Möglichkeit ein bisschen blinder. Ich muss mir nicht so sehr ein Urteil über deine Fähigkeiten erst, wie muss ich mir das eher
erarbeiten?
Danke. Sondern ich kann einfach sagen, okay, Professorin, das wird schon stimmen.
Ja.
Und das
verschleiert so ein bisschen, welche Mechanismen eigentlich dahinter stehen, wie ich jetzt zu meinem Professorentitel gekommen bin. Und
beziehungsweise vor allen Dingen verschleiert es, wie, oder was heißt verschleiert, es dämpft ab, dass ich eigentlich mein Urteil verantworten muss. Also ich müsste aus mir heraus sagen, okay, ich vertraue auf dich, weil ich erahne, erkennen kann, wie auch immer, dann müsste ich ja auch abstufen, wie sehr kann ich überhaupt darauf vertrauen, wie sehr bin ich selber urteilsfähig über deine Urteilsfähigkeit.
Oder wenn ich andere Sachen gesagt habe, die du selber nachvollziehen kannst, wo du selber eine Urteilsfähigkeit hast, kannst du dann auch vertrauen, dass ich auch vielleicht auf anderen Feldern...
Genau, und vor allen Dingen kann ich eigentlich einfach gar nicht so eine Sicherheit haben, wie ich vielleicht gerne haben würde. Und wenn ich mich einfach auf eine Autorität stützen kann, dann meine eine Sicherheit zu haben.
Dann muss ich das nicht mehr im Moment immer wieder nachprüfen.
Genau, und aber eigentlich wäre das gar nicht so schlecht.
Schlecht zu prüfen,
wenn ich prüfen müsste. Vielleicht noch zu diesem Ansatz, das, was ihr beide schon angeschnitten hattet, dass wir gerne versuchen wollen, eben diese Verständnismöglichkeit, die Dreigliederung bringt für die Mitmenschen und einfach für das soziale Zusammenleben, dass uns die so wichtig ist, noch einmal so ein bisschen, vielleicht ist es an einem Beispiel relativ deutlich, dass es, wenn ich, weiß ich nicht, versuche, die Natur zu verstehen und ich bilde mir ein Urteil davon, wie ist ein Stein aufgebaut oder wie auch immer. Und dann irre ich mich und habe eigentlich, komme nicht weit genug und denke was Falsches über den Stein, was eigentlich nicht stimmt. Dadurch verändert sich nicht der Stein erstmal. Aber wenn ich eben im Sozialen denke, einfach, dass irgendein falsches Urteil fälle, zum Beispiel, ich bin berechtigter ich habe berechtigten Herrschaftsanspruch über irgendein Land, so was Donald Trump 2021 wird nicht gewählt, aber er hat das Gefühl, vielleicht hat er es wirklich oder er behauptet es, eigentlich hat er Herrschaftsanspruch. Das wirkt sich wirklich im Sozialen aus. In dem Fall, dass Tausende von Menschen auf einmal auf das Regierungsgebäude stürmen. Oder? Ja. Also das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber es hat immer eine konkrete soziale Auswirkung, wenn wir ein falsches Verständnis haben. Und deswegen ist es irgendwie so wichtig, eine soziale Verständnisgrundlage zu bekommen, die eben auch anders als beim Stein gar nicht, ich kann die gar nicht alleine finden, sondern ich muss wirklich mit den Mitmenschen zusammen urteilen. Ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen auch in persönliche Beispiele, wo wir mal viel urteilen.
Ja, können wir gerne machen.
Haben. Ich hatte gestern nochmal so ein bisschen versucht, drüber nachzudenken, wo ich mir sicher sein kann, dass ich schon mal sowas richtig Falsches im Sozialen gemacht habe. Und es ist auch ein bisschen ein tüdeliges Beispiel vielleicht, aber ich war mal ganz angetan von der Idee, so in den letzten Schuljahren und dem ersten Jahr danach vor allen Dingen, eigentlich ist es ja nervig, dass ich kein Geld habe und eigentlich wäre es aber auch nervig zu arbeiten, so kann man nicht irgendwie, also das ist auch, da habe ich mich viel mit YouTube beschäftigt und da war immer viel so Rede von passivem Einkommen und dachte ich mir, das klingt gut und habe dann angefangen, Fotos hochzuladen auf Shutterstock, also einer Plattform, wo man Fotos runterladen kann und kaufen kann, eine Lizenz kauft, kann die Berechtigung, das Foto zu vermarkten und damit eben, ich bekomme dann Geld, wenn sich das jemand dieses Recht kauft und erstmal war es überhaupt kein passives Einkommen, sondern ich habe da Ewigkeiten reingesteckt und noch keinen einzigen Cent bekommen, weil es auch kompliziert ist, sich das austeilen zu lassen und es kam auch nicht so viel zustande. Aber trotzdem war sozusagen die Ideologie, der ich aufgesessen bin, dass es was Gutes wäre, wenn ich Geld bekomme, ohne eigentlich dafür arbeiten zu müssen. Und das funktioniert nicht, wenn ich wirklich eine Warenleistung irgendwie verkaufe, weil die muss ich ja wirklich dann auch jedes Mal hervorbringen. Aber es kann schon funktionieren, wenn ich einfach nur das Recht verkaufe. Ne? Ich habe jetzt ja nicht das Foto verkauft, sondern ich habe das Foto hochgeladen und das konnte dann auch, können so viele Leute wie wollen, können dieses Recht kaufen. Das schmälert überhaupt nichts bei mir, weil es verbessert das eher nur. Wenn das mehr kaufen, dann wird das mehr Leuten angezeigt, die das dann auch einfach nur das Recht, das Foto zu benutzen, kaufen. Und dadurch, das werden wir bestimmt irgendwie auch nochmal genauer besprechen, was eigentlich passiert, wenn man ein Recht zu einer Ware macht und was eigentlich die Irrtümer darin sind, wenn ich denke, ich könnte irgendwie ein passives Einkommen erzielen und einfach dadurch Menschen dafür zwingen, für mich zu arbeiten. Aber ja, ich hatte den Eindruck, da ist aus so einer Ideologie und einem Fehlurteil, habe ich auch richtig viel reingehasselt in diese Vorstellung, Geld zu verdienen, ohne arbeiten zu müssen. Mhm. Und bin eigentlich dazu gekommen, ein Recht zur Ware zu machen oder habe dazu beigetragen, dass Rechte käuflich werden, wo ich jetzt sagen würde, dass es was ziemlich Schädliches ist.
Ja, wenn man auf die sozialen Folgen schaut.
Ja. Ist es vielleicht noch ein Recht, was, da kann auch Scheiß passieren, ne? Aber bei anderen Rechten, wenn das Recht, die Umwelt zu verschmutzen, auf einmal käuflich wird oder so.
So ist es ja ein bisschen mit dem CO2-Handel.
Genau, also es gibt da noch andere Aspekte, wo man eigentlich aus dem Gefühl heraus sagen würde, aus dem demokratischen Gefühl heraus, eigentlich sollten solche Rechte mehr was mit einer Rechtsfrage zu tun haben und nicht...
Und nicht der am meisten Geld hat, darf die Umwelt so viel verschmutzen, wie er will, weil er dafür zahlt.
Genau, oder einfach daraus so eine Preisfrage zu machen.
Ja.
Wie teuer ist uns die Umwelt? Oder wie teuer ist uns... sind uns Arbeitsrechte oder so. Das ist eigentlich was, wo man keinen Preis dran setzen dürfte. Und sobald irgendwie die Möglichkeit besteht, da einen Preis drauf zu setzen, wird es eigentlich in eine Sphäre gezogen, die gar nicht so
sozial ist
und ziemlich unsozial.
Ja. Ja, das ist ja auch interessant. Daran wird ja irgendwie auch sehr deutlich, dass das Soziale eigentlich nichts ist, was außer uns determiniert irgendwie feststeht, wie jetzt der Stein, sondern was eigentlich erst durch die Menschen entsteht, die konkret zusammenwirken. Und daher kommt, glaube ich, auch diese wunderbare Erkenntnis, auf die, finde ich, einiges von der sozialen Dreigliederung auch aufbaut, dass wir eigentlich, sobald es das Soziale betrifft, sobald es das Zusammenleben der Menschen in der Gesellschaft betrifft, der Einzelne überhaupt nicht urteilsfähig ist. Weil es eben erst durch alle entsteht. Das, was du ja eigentlich auch gerade, glaube ich, ein bisschen vorher gesagt hast. Und dass jetzt eben dieser geniale Griff, dass wir dann drei verschiedene Arten haben, wie wir zusammen urteilen können, damit wir uns auch jeder Einzelne wiederum urteilsfähig machen können, um dann aus einem Verständnis zu handeln und nicht aus Gewohnheiten, aus Zwängen, aus Notwendigkeiten, sondern wirklich aus einem von den Menschen getragenen Verständnis. Und da haben wir eben dann einmal das im Geistesleben, dass wir wirklich aus dem Zusammenurteilen von jemandem, der produktiv geistig etwas hervorbringt und jemand anderes, der das entgegennimmt und dass sich aus
ein Interesse dafür
und dass sich da auch zeigt, was sind eigentlich die fruchtbaren Ideen, die wir in die Gesellschaft hineinnehmen, die wir auch wirken lassen, von denen wir unser Handeln bestimmen lassen, dass da eigentlich total wichtig ist, dass wir diese Deckung durch das Interesse haben, dass nicht einfach irgendwie irgendwelche Theorien von der Wissenschaft ausgedacht werden, die niemanden interessieren, weil dann wirken sie auch nicht. Dann können sie sehr, sehr schlau sein und sehr wichtig, dass jemand sie produziert hat oder dass jemand sie denkt, aber letztendlich werden sie keinen Effekt haben. Also dass man da dass das Geistesleben eigentlich nur dann wirken kann oder auch die Bildung, die Wissenschaft, wenn man eben wirklich das ermöglicht, dass auch ein Interesse entstehen kann. Und wie viel leichter ein Interesse entsteht, wenn ich freiwillig mir etwas anhöre oder wenn es auf mein Interesse ankommt. Wenn mir nicht einfach irgendwas vorgesetzt wird, was irgendwie schon abgesegnet ist von jemand anderes, sondern wenn ich der Mensch bin, der hier urteilt, ob ich dem auch Gehör schenke. Und im Wirtschaftsleben dann...
Also vielleicht, oder vielleicht für uns jetzt gerade aktuelles Beispiel aus dem, weil wir alle in irgendeiner Weise in einem Hochschul- oder universitären Kontext kürzlich noch waren und dann aber irgendwie uns das so wenig überzeugt hat, dass man jetzt sich nicht aus einem Interesse bilden soll, sondern eben um ECTS-Punkte zu erlangen oder um irgendwelche rechtlichen Autoritäten zu gewinnen. Also das Ziel von einer Universitätsbildung ist nicht, ich will die Welt verstehen oder, also ich glaube, das Ziel ist von vielen Leuten, aber das strukturell entwickelt sich so eine Problematik hin zu, mein Fokus wird weniger darauf gerichtet, wie kann ich die Welt verstehen, sondern wie kann ich den und den Titel erlangen, die und die Autorität erlangen, um mehr Urteilsrechte zu haben als andere. So, ne? Oder eben die Berechtigung, dann eine Professur zu bekommen oder die Berechtigung, Lehrtätigkeit zu bekommen oder die Berechtigung, irgendwelche Gelder zu beziehen oder so. Und dieses Ich will die Welt verstehen, was eigentlich, glaube ich, immer noch der hauptausschlaggebende Punkt ist, um sich überhaupt für Bildung zu interessieren, um an eine Hochschule zu gehen, wird so ein bisschen abgedämpft dadurch. Ne? Das wäre vielleicht so eine Frage, wo man gucken könnte, wie kommt man eigentlich dazu, das Interesse in den Vordergrund zu stellen in einer geistigen Interaktion.
Ja.
Ah, sorry, du wolltest eigentlich schon zum Wirtschaftlichen.
Ach so, ja, ich dachte, das könnte man aus der gleichen Fragestellung halt auf die drei Bereiche immer gucken, wie es eigentlich möglich ist, dass wir zusammen urteilen und dadurch zu etwas kommen, was auch eine reale Wirksamkeit dann in der Gesellschaft hat. Und im Wirtschaftsleben ist es, finde ich, auch eigentlich sehr, sehr deutlich, dass da der Einzelne überhaupt nicht urteilsfähig ist, dass ich gar nicht wissen kann, was jetzt in der Bäckerei passiert, was jetzt auf dem Feld passiert als Einzelner, dass es da irgendwie so stark auf die unterschiedlichen Erfahrungen der Menschen drauf ankommt, weil sich daraus dann immer das ergibt, was gerade die wirtschaftliche Situation ist. Das ist nichts, was ich vorausdenken kann und was ich aus einer Erkenntnis ziehe, sondern das ist etwas, was sich sehr stark aus den tatsächlichen Begebenheiten ergibt, einfach welche Rohstoffe gerade vorhanden sind, wie die Zusammenarbeit der Leute strukturiert ist. Und dass Steiner da jetzt mit der Dreigliederung und mit den Assoziationen eigentlich in der Wirtschaft ein Organ anregt, wo die Leute wirklich zusammenkommen können und sich die unterschiedlichen Interessen treffen, die unterschiedlichen Perspektiven und man daraus eine Wahrnehmung schafft der realen Bedürfnisse, weil das ist ja auch etwas, was ich eigentlich nicht aus einem Nachdenken heraus dahin kommen kann, zu wissen, was ist das, was die Leute brauchen.
Ich kann nur sagen, ich vermute, es brauchen jetzt alle mehrere Smartphones oder wie auch immer und produzieren und mal eins blau hinein, ganz viele Smartphones.
Und dann prüfe ich nachher, wie verkaufen sie sich und dann orientiere ich danach mein zukünftiges Handeln. Aber dass das eigentlich total verschleißend ist, sehr viel Rohstoffe braucht, sehr viel Arbeitskraft braucht, die teilweise unnötig aufgewendet wird. Und jetzt der Versuch eben, eine Wirtschaft zu ermöglichen, die möglichst arbeitssparsam und möglichst ressourcensparend die real vorhandenen Bedürfnisse befriedigt.
Und dafür ist sozusagen genau dieser Ansatz, dass man die Erkenntnis, was der eigentliche Bedarf ist, eben vor die Produktion legt und dass die Produktion sich dem anpasst und nicht eigentlich sich der Bedarf an dem schon ins Blaue hinein Produzierten orientieren muss.
Und dass es dafür eben diese Wahrnehmung braucht, die man durch die Assoziation ermöglicht.
Und ganz stark den Konsum in Fokus. Ne? Also es gibt ja Versuche sozusagen, den freien Markt zu überbrücken, indem man eine Zentrale schafft, aus der die Produktion verwaltet wird, sei es in der Planwirtschaft oder teilweise ja auch in der sozialen Marktwirtschaft, irgendwie versucht, ein bisschen staatliche Kontrolle darauf zu bekommen. Und hier ist aber der Fokus ganz andersrum, zu schauen, kriegt man eine Artikulationsmöglichkeit für den Konsum vor allen Dingen und eine Artikulationsmöglichkeit, die dann auch die Möglichkeit hat, mit der Produktion in den Austausch zu kommen und mit dem Handel.
Und ich finde, ich finde, daran wird auch nochmal deutlich, was Paula, glaube ich, was du vorhin schon gesagt hattest, dass man eigentlich mehr gesellschaftliche Partizipationsmöglichkeiten bekommt, als wenn man alles nur staatlich denkt. Dass sich sozusagen genau eben dadurch, dass es eine Rolle spielt, was für Konsumbedürfnisse ich habe, kann ich eben nicht nur im Nachhinein durch irgendeine Kaufentscheidung so ein bisschen beeinflussen, was vielleicht nachproduziert wird, sondern ich habe eben genau eine wirkliche Möglichkeit, mich am wirtschaftlichen Geschehen zu beteiligen. Genau, und wie dadurch eigentlich das ganze gesellschaftliche Miteinander wie ich viel mehr Angriffspunkte bekomme, um mitzugestalten.
Und vielleicht noch, noch einmal den Gang, den du jetzt angefangen hattest, Paula, mit der im Geistesleben könnte man ja schon sagen, also bei Wahrheitsfragen, wie auch immer, da bin ich schon als Einzelner ein Stück weit urteilsfähig, im Sinne von, ich kann eine wahre Erkenntnis haben, so. Aber ich kann eben nicht als Einzelner entscheiden, ob sich jemand dafür interessiert. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie im Wirtschaftlichen dann ja nochmal doller, weil ich kann ja, ich kann irgendwie weder festlegen, ob es einen Bedarf gibt für das, was ich produzieren will, oder ich als Konsument bin jetzt auch so ein bisschen, ich kann natürlich sagen, ich hätte gern das und das und das, aber ich habe überhaupt keine Urteilsfähigkeit darüber, wie viele Leute müssen überhaupt dafür arbeiten, dass dieses Bedürfnis befriedigt werden kann oder so. Also das ist nochmal viel stärker. Ich muss mich mit wirklich allen Perspektiven vernetzen, um irgendwie rausfinden zu können, kann meinen Bedürfnissen entsprochen werden und wie viel Aufwand ist es und kann ich wirklich leisten, dass dieser ganze Aufwand, der dann für mich betrieben wird, dass ich den auch sachgemäß entschädigen kann und nicht irgendwie Leute ausnutzen muss. So, ne? Also dass da, da ist es vielleicht nochmal stärker, das Einzelurteil ist gar nicht so viel wert, solange es sich nicht mit den anderen Einzelurteilen vernetzt.
Ja.
Und das wäre ja vielleicht beim rechtlichen
nochmal eine Stufe weiter.
Ja, außer dass die Vernetzung ist vielleicht nicht so wichtig, aber das Einzelurteil geht noch mehr mit den anderen, unter den anderen irgendwie, nicht unter, aber gleicht sich eben aus oder findet eben eine Mehrheit.
Wenn ich wirklich sage, Mehrheitsentscheide, es gibt bestimmte Fragen gesellschaftlich, bestimmte Regeln, die wir uns setzen, die wollen wir durch Mehrheitsentscheide festlegen. Und da ist es dann ja ganz offensichtlich eigentlich, dass der Einzelne nicht urteilsfähig ist. Schon allein durch die Methode nicht.
Oder dass das einzelne Urteil ist noch nicht das Ende der Fahnen.
Genau, also nicht, das hat natürlich
jeder ist urteilsfähig, mischt rein. Aber das ist noch nicht das Ergebnis, so vielleicht.
Ja. Oder man ist auch wirklich eigentlich, glaube ich, erst im Zusammenurteil mit den anderen
wirklich
fähig, dann über die bestimmten Fragen etwas zu sagen. Und dadurch ergibt sich dann meistens ein Urteil, was irgendwie angemessen ist. Es wird immer ein paar Leute geben, die seltsame Vorstellungen haben von bestimmten Dingen, aber die Mehrheit wird doch das, was jetzt eben mehrheitlich gewollt ist, finden. Und darum geht es dann ja auch gerade bei der Frage, dass man eben...
Vielleicht wirklich, selbst wenn ich sage, irgendwie Mord ist nicht rechtmäßig, also Mord ist verboten, dann müsste ich eigentlich sagen, also ich kann natürlich sagen, Mord ist schlecht, Mord tötet andere Menschen, wie auch immer. Aber dieses ist ein Rechtsbruch. Und welche Art von Rechtsbruch, da muss ich wirklich mit den anderen Menschen in einen demokratischen Austausch, also in einen Topf werfen mit allen anderen Urteilen, was dann auch rechtskräftig wird und wirklich durchgesetzt werden kann, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor vom Rechtlichen ist, dass eben, dass es jetzt nicht nur ein moralisches Urteil ist, sondern wirklich eins, was im Notfall mit Polizeigewalt verteidigt werden kann oder wo Menschen, die sich nicht dran halten, bestraft werden können.
Ja, und dass wir Gesetze eben als etwas betrachten, was durch das Zusammenwirken aller Menschen entsteht, was nicht etwas ist, was irgendwie ein Diktator festlegen kann, was irgendwie ein Monarch festlegen kann aus seiner allwissenden Weisheit oder auch von mir aus ein Philosophenkönig, sondern dass Gesetze, die unser soziales Zusammenleben betreffen, eben dann richtig sind, wenn alle sich oder wenn die Mehrheit das für richtig erkennt. Und das ist ja auch nochmal eine... Und dann haben sie auch erst eine Berechtigung irgendwie. Ich füge mich gerne einem, wenn ich weiß, das Gesetz ist zustande gekommen, ich bin zwar nicht der Meinung, ich habe die und die Gründe, warum ich denke, das könnte anders besser sein, aber wenn ich weiß, ich konnte mich beteiligen an dem Mehrheitsprozess und die Mehrheit hat sich so entschieden, dass sie das andere für richtig hält, dann habe ich auch die Bereitschaft, mich dem zu beugen. Und wenn ich sie nicht habe, dann gibt es Mittel und Wege, das durchzusetzen. Und diese Berechtigung, dass es diese Mittel und Wege gibt, das durchzusetzen, also auch den Zwang auszuüben, dass die Mehrheit einer Minderheit eine bestimmte Ansicht aufdrückt, die ist nur gerechtfertigt durch den demokratischen Prozess, nicht dadurch, dass einzelne wenige darüber entscheiden.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch dadurch, dass wir in den meisten Staaten Demokratie Annäherungsversuche oder Demokratie ist natürlich immer was Graduelles, wie weit kann man dem Ideal der Demokratie gerecht werden, aber dieses Streben dahin ist eigentlich fast überall vorhanden und ist, glaube ich, eine sehr eindeutige Methode, die sehr vertraut ist. Ja, vielleicht, wo das Verständnis kann man auch schärfen, wahrscheinlich, ne? Aber erstmal das Bedürfnis für Demokratie ist, glaube ich, sehr universal ersichtlich.
Ja. Ist vielleicht auch ein guter Ausblick, da werden wir bestimmt in der nächsten Folge nochmal genauer über Demokratie sprechen.
Ja, und wie eigentlich die Dreigliederung ermöglicht, gesellschaftliche Teilhabe auf allen Ebenen zu haben und auch die Demokratie nochmal mehr in ihr Recht erhebt und eine wirklich demokratische Gesellschaft ermöglicht.
Okay, ja, dann wollen wir das vielleicht noch ein Verweis. Wir sind zu dem Studium und auch jetzt zu diesem Vorhaben, den Podcast zu machen, so ein bisschen, haben wir schon mal angefangen mit einem Dokumentarfilm über die soziale Dreigliederung. Zusammenspiel, Anregungen zu einer sozialen Dreigliederung des öffentlichen Lebens.
Kann man auf YouTube anschauen?
Kann man auf YouTube anschauen oder ja, vielleicht ist der Podcast jetzt auch auf YouTube. Deswegen vielleicht einfach auf dem gleichen Kanal. Da haben wir nochmal versucht aus einer anderen, weil es dadurch, dass es so viele Perspektiven ermöglicht, die Dreigliederung, fällt es uns auch immer gar nicht so leicht, wirklich die richtige Perspektive zu finden, um sie zu erklären. Im Film haben wir es nochmal aus einer anderen Perspektive über Individualisierung, Globalisierung und Industrialisierung versucht. Vielleicht hilft das auch so ein bisschen verschiedene Blickrichtungen auf die Dreigliederung erstmal zu suchen, um eine grobe Vorstellung davon zu bekommen.
Ja, und auch in den nächsten Folgen werden wir einfach noch versuchen, möglichst viele Perspektiven darauf zu werfen, um das ein bisschen in Bewegung zu bringen.
Ja.
Okay.
Ja, viel Spaß mit mit der ersten Folge.
Ja, und vielen Dank
fürs Zuhören. Stimmt.
Ja, fürs Zuhören. Danke.
Ja, vielen Dank.
Bis denn.
Tschüss, tschüss, tschüss.